ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hallo, ich bin Christina von Ungern-Sternberg. Schön, dass ihr reinhört. Auch in dieser Folge schauen wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine, vor allem in der Region Charkiw. Obwohl die russische Offensive dort erstmal gestoppt und Putins Soldaten zurückgedrängt wurden, steht die Ukraine unter Druck. Vor allem, weil ihr Männer fehlen. Die Personalsituation ist prekär. Doch gerade läuft eine große Mobilisierungswelle. Bekommt die Ukraine also bald neue Kampfkraft? Der Juli könnte da zur entscheidenden Phase werden. Das sagt der Militärexperte Franz Stefan Gadi. Er berät Regierungen und Streitkräfte und war gerade selbst im Donbass, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Sein Eindruck, das Verhältnis verschiebt sich aktuell zugunsten der Ukraine. Munition aus den USA kommt nach und nach an. Die braucht die Ukraine dringend für ihre Verteidigung und für Gegenangriffe, auch auf der russisch besetzten Krim. Wenn ihr selbst eine Frage habt oder was loswerden wollt zum Thema, dann schaut donnerstags um 19.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt's unser wöchentliches Ukraine-Update live, genauso wie in der ZDF-Heute-App. Jetzt berichtet erstmal Franz Stefan Gadi von seinen Erlebnissen im Donbass.
Ich glaube, der wichtigste Eindruck, den ich mitgenommen habe von der Front, ist, dass die Lage weiterhin angespannt ist, dass sie aber nicht katastrophal ist und dass die nächsten Wochen beziehungsweise der Monat Juli vor allem eine ganz entscheidende Phase sein wird für die Ukraine, weil die Situation an sich, vor allem was das Personal betrifft, auf ukrainischer Seite noch sehr prekär ist und diese Situation wird sich erst Ende Juli verbessern. Wegen der zusätzlichen Mobilisierungswelle, die eben gerade implementiert wird. Und danach wird sich die Situation wahrscheinlich entspannen.
Genau, dann lassen Sie uns direkt über diese Frage nach den Soldaten und die Mobilisierungswelle, lassen wir da direkt uns einhaken. Da gibt es nämlich auch viele Fragen dazu. Eine aktuell, hier fragt jemand, die Ukraine braucht viel mehr Soldaten, kann es sich aber finanziell und politisch nicht leisten. Ausbildung ist auch ein Thema. Was ist diesbezüglich geplant? Also können Sie uns nochmal auf den aktuellen Stand bringen, was die personelle Situation bei den Soldaten angeht?
Nun, im Gesamten versucht die Ukraine mehrere hunderttausend Soldaten jetzt zu den Fahnen zu rufen, sie auszubilden und innerhalb weniger Wochen an die Front zu schicken, beziehungsweise also diese Mobilisierungswelle wird in mehreren Stationen stattfinden. Also jetzt im Moment werden einige 10.000 Mann pro Monat einberufen. Die werden innerhalb von je nach Spezialisierung 5 bis 10 Wochen ausgebildet, im Durchschnitt aber für die Infanterie sind es ungefähr 5 Wochen Ausbildung. Danach werden diese Einheiten direkt an, also diese Soldaten, Soldatinnen auch teilweise, wenn sie sich freiwillig melden, eben direkt an die Front geschickt. Dort werden sie teilweise dann noch von den einzelnen Brigaden ausgebildet. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, es gibt eine zentrale Ausbildung eben innerhalb verschiedener Trainingszentren innerhalb der Ukraine und dann aber die vielleicht wichtigere Ausbildung direkt bei der Brigade noch für einige Tage oder vielleicht auch noch, wenn es günstig läuft, für eine ganze Woche oder 2 Wochen. Und diese Brigaden, diese Ausbildung bei der Brigade ist ganz wichtig für die sogenannte Kohäsion, also diese Zusammenarbeit einzelner Soldaten innerhalb dieser Verbände. Und dann gibt es natürlich Spezialisierungen, wo teilweise Soldaten auch ins Ausland geschickt werden, nach Polen, Deutschland, die baltischen Staaten oder andere Staaten in Europa, wo eben teilweise die NATO ausbildet, teilweise die Amerikaner selbst und teilweise die Europäische Union selbstverständlich. Und hier, glaube ich, kann auch Europa beziehungsweise die Vereinigten Staaten und andere Partner der Ukraine noch viel mehr machen, noch viel koordinierter vorgehen, noch viel mehr darauf eingehen, was von der Ukraine eben hier verlangt wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Personalmangel sehr, sehr spürbar ist an der Front. Dort ist das durchschnittliche Alter an der Front ist weiter gestiegen seit meinem letzten Besuch vor einigen Wochen. Es ist nicht mehr um die 40, es ist mittlerweile das Durchschnittsalter für die Infanterie, also das wichtigste Kampfelement in diesem Krieg, mittlerweile fast 45 ist auf ukrainischer Seite und die Verluste wirklich nicht mehr ausgeglichen werden können. Also diese Mobilisierungswelle war bitter notwendig und wir werden eine leichte Entspannung schon in ein paar Wochen sehen. Aber im Moment ist die Lage angespannt und die Russen versuchen natürlich das auszunutzen.
Herr Gadi, dazu gibt es eine Frage und einen Kommentar. Der Kommentar sagt, ein User, 5 Wochen Ausbildung ist aber recht kurz. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen. Und ein User fragt, wie viele ukrainische Soldaten kämpfen denn zurzeit und wie viele russische? Gibt es da Zahlen, die man ungefähr nennen kann?
Ja, also ich möchte jetzt da keine konkreten genauen Zahlen nennen. Ich kenne die ungefähre Zahl der Soldaten auf beiden Seiten an der Front. Also direkt an der Front kann man damit rechnen, dass ja, also unter 200.000 auf jeweiliger Seite sich hier gegenüber stehen, wobei natürlich die quantitative Überlegenheit bei der russischen Seite gegeben ist. Man darf nicht vergessen, die ukrainischen Streitkräfte und die russischen Streitkräfte sind alte quasi Sowjetstreitkräfte. Das heißt, also sie operieren teilweise mit sowjetischer Militärdoktrin, haben dadurch auch eine sowjetische Streitkräftestruktur und sie können grob rechnen, wenn unter 200.000 Soldaten ungefähr direkt an der Front stehen, dass ungefähr das Verhältnis zu der anderen Truppe, die dann vorhanden ist, 1 zu 3 ist. Also für jeden Soldaten, der an der Front steht, braucht man quasi 3 Soldaten, die ihn unterstützen, die dann in Kampfunterstützungseinheiten oder anderen Einheiten hinter der Front eben sind oder noch weiter zurück in der Etappe auch. Dann kann man sich ein ungefähres Bild machen, wie viel Streitkräfte hier auf beiden Seiten vorhanden sind. Wichtig zu verstehen ist jetzt nicht die genaue Anzahl an Truppen, die an der Front sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass im Moment keine der beiden Seiten eine derartige quantitative Überlegenheit hat, dass es zu einem entscheidenden Durchbruch kommen kann.
Perspektivisch, fragt ein User namens Felix, ist damit zu rechnen, dass die ukrainische Armee mit der Zeit eher stärker oder eher schwächer wird? Bleiben wir mal bei den Soldaten, wenn man das so kann. Es hängt natürlich im Wesentlichen auch von den Waffenlieferungen und von der Munition und allem ab. Da würde ich aber ganz gern, wenn das geht, im späteren Verlauf der Sendung noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen.
Ja, also ich glaube, Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt einige externe Faktoren, die enorm wichtig und von großer Bedeutung sind. Vor allem die kontinuierliche westliche Unterstützung eben der ukrainischen Streitkräfte. Das ist ein ganz essentieller Teil dieser ganzen Debatte. Langfristig ja, die Ukraine wächst, also die ukrainischen Streitkräfte werden anwachsen eben durch diese zusätzliche Mobilisierungswelle und das ist ja jetzt nur ein Teilabschnitt quasi. Es muss zusätzliche Mobilisierungswellen, also es müssen zusätzliche Mobilisierungswellen durchgeführt werden über die nächsten Monate, nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr und wir werden wahrscheinlich zu einem Punkt kommen, wo die ukrainischen Streitkräfte wieder wachsen. Im Moment ist es so, dass vor allem Verluste ausgeglichen werden müssen. Es gibt zusätzliche neue Brigaden, die aufgestellt werden, die aber noch nicht voll bemannt sind. Es gibt auch natürlich Lücken in existierenden Brigaden. Man muss wieder die existierenden Brigaden zur kompletten Sollstärke eben auffüllen, wenn das möglich ist. Und die Idee dahinter ist eben, dass die Einheiten von der Front durchrotiert werden können. Und das ist im Moment noch immer nicht der Fall. Also ich habe immer wieder mit Soldaten gesprochen, die teilweise nur einmal einen Urlaub hatten oder zweimal erst seit Ausbruch des Krieges einige Einheiten, die überhaupt noch nie aus der Front gelöst wurden. Einige Einheiten auch, die wegen der prekären taktischen Lage teilweise nur durch Drohnen versorgt werden können, geschweige denn wirklich, dass dort Leute durchrotiert werden können, weil die Russen eben die Versorgungswege zu diesen einzelnen Stellungen direkt an vorderster Linie unter Dauerbeschuss halten können. Also hier gibt es ganz prekäre Situationen auch und es ist oft sehr schwierig, Einheiten hier durchzurotieren. Aber man kann damit rechnen, dass letztendlich die ukrainischen Streitkräfte an Stärke gewinnen werden. Solange der westliche Waffenfluss anhält, solange zusätzliche Munition geliefert wird, zusätzliche Ausrüstung. Man kann jetzt schon sehr stark Anzeichen spüren, dass nachdem dieses Hilfspaket vom amerikanischen Kongress abgesegnet wurde, also das Paket aus den Vereinigten Staaten, dass Munition jetzt wirklich nach und nach an der Front ankommt. Also das Verhältnis verschiebt sich gerade zugunsten der Ukraine. Also die Russen haben nach wie vor eine klare Überlegenheit, aber das Verhältnis geht runter von 7 zu 1, 6 zu 1 zu teilweise 4 zu 1 in einzelnen Abschnitten.
Neue Hoffnung also für die Einheiten an der Front. Und die Hoffnung und den Widerstandswillen der Zivilbevölkerung, den hat ZDF-Reporterin Jennifer Gierke selbst auch erlebt. Sie ist nach Charkiw gereist und hat dort erfahren, was die Menschen in der heftig umkämpften Stadt hält und was sie zum Personalmangel an der Front sagen.
Die Frage, das ist natürlich auf der einen Seite eine total persönliche. Bin ich bereit, in den Krieg zu ziehen? Bin ich bereit, als Soldat an der Front zu kämpfen? Und auf der anderen Seite ist es auch keine persönliche, weil es natürlich eine Entscheidung ist, die ein Kollektiv, die ein Land, die eine ganze Gesellschaft beeinflusst. Und deswegen habe ich verschiedenste Meinungen und Perspektiven darauf gehört. Ich habe mit einem Drohnenpiloten zum Beispiel gesprochen, der seit 2 Jahren oder jetzt seit über 2 Jahren, seit der Invasion Russlands kämpft. Davor war er Entrepreneur, seine Geschäfte laufen weiter, aber er hat sich dafür entschieden, ganz bewusst dafür entschieden, an die Front zu gehen. Und er sagt, ey, danke Deutschland für die Munition, danke Deutschland für die Unterstützung militärisch und auch finanziell, aber ich habe noch eine Bitte, schickt unsere Leute wieder zurück. Also gibt ihnen nicht genügend Anreize, irgendwie zu lange bei euch zu bleiben. Ähnlich gesehen hat es ein junger Mann, den ich getroffen habe, der jetzt mit seinen jungen 25 Jahren die Entscheidung getroffen hat, auch an die Front zu gehen. Er hat lange im IT-Sektor gearbeitet. Seine Ehefrau unterstützt ihn dabei und die meinen auch, naja, eigentlich der in der Lage ist, so wie ich, sollte das tun. Aber es gibt eben auch ganz andere Stimmen. Die Familienmutter, die dankbar ist, dass ihr ältester Sohn endlich das dritte Kind bekommen hat und nun Vater von 3 Minderjährigen ist und damit ausgeschlossen ist aus dem Mobilisierungsgesetz. Oder auch eine sehr spannende Perspektive, eine LKW-Fahrerin, die erzählt hat, naja, mein neuer Arbeitgeber, der hat mir erzählt, 5 seiner Mitarbeiter sind mit dem LKW über die Grenze gefahren für das Logistikunternehmen und sind einfach nicht mehr wieder zurückgekommen, weil auch das ist Teil der Realität, dass natürlich diejenigen, die nicht an die Front gehen wollen, sich versuchen, davor zu verstecken oder eben es zu vermeiden. Hm. Also es kommt wirklich drauf an, wen man fragt.
Jennifer, du warst ja auch in Kharkiv, das gerade letztes Wochenende nochmal extrem unter Beschuss geraten ist. Und das ist ja keine neue Situation, denn Kharkiv erlebt das schon sehr, sehr lange. Wie gehen die Menschen mit der Situation dort um?
Ja, also wir haben uns gerade über die Frage unterhalten, kämpfen oder nicht kämpfen. Und für viele Menschen hier ist aber erstmal die Frage, bleiben oder nicht bleiben. Und viele Menschen, mit denen ich auch in Kharkiv geredet habe, sagen eben, hey, die beste Art und Weise, wie ich gerade diesen Krieg mitgestalten und auch kämpfen kann, ist überhaupt hier zu bleiben. Ich habe die Stadt, ein Stadtteil, Saltivka heißt das, besucht. Das ist ungefähr nur 20 Kilometer an der grauen Zone, also relativ nah an Russland dran. Und da gab es am 25. Mai einen heftigen Angriff auf einen Baumarkt. Und als wir dort waren und gedreht haben, haben wir einen Mann gesehen, Sergei Balim, der ein Überlebender dieses Angriffs war. Er war gerade in dem Baumarkt, als eine russische Gleitbombe eingeschlagen hat. 19 Menschen sind dabei ums Leben gekommen und er stand dort dann ungefähr einen Monat später noch immer völlig fassungslos mit seiner Tochter Victoria und ja, war einfach immer noch total geschockt. Und ich war ehrlicherweise sehr davon auch berührt, wie Victoria am Ende sagte, naja, das, was ich daraus gelernt habe, ist, ich will nie wieder gemeinsam einkaufen gehen. Wir dürfen als Familie nie wieder irgendwohin gemeinsam gehen, damit wenigstens immer einer von uns überlebt. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber das ist leider nicht das einzige Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Allein letztes Wochenende, einen Tag, nachdem wir dann auch die Region verlassen haben, gab es sowohl Samstag als auch Sonntag heftige Angriffe. Die Stadt wurde wieder getroffen, darunter zivile Objekte, sogar eine Privatschule am Sonntag, eine der wenigen Schulen, die noch offen hat. Und zum Glück war es Sonntag, deswegen waren keine Kinder drin. Und auch gestern gab es wieder erneut Angriffe in der Region, bei dem es auch wieder zu Verletzten kam. Also das ist momentan der Alltag von den Menschen in Kharkiv.
Ich gucke hier in die Chats und sehe einen Kommentar von Robert Wolf, der schreibt über YouTube ganz, ganz ehrlich so aus dem Herzen heraus, es wird alles böse enden. Jetzt definiert jeder böse anders für sich. Wie sehen das die Menschen in der Ukraine? Sind die optimistisch? Wie würdest du das so ein bisschen in die Zukunft gerichtet beschreiben, die Stimmung?
Ich kann den User verstehen mit den Nachrichten, die es gibt, aber das, was ich auch in Kharkiv gesehen habe, vor allen Dingen jetzt nochmal auf diese Region und auch auf die Stadt bezogen, die nun mal gerade die bedrohteste Stadt, Großstadt in der Ukraine ist, kann ich das gar nicht unterschreiben, weil die Leute da sind. Also viele von den Menschen gehen nicht weg, viele von den Menschen bleiben dort. Man muss sich mal vorstellen, dass im Mai 475 Stunden lang Raketenalarm herrschte in der Stadt. Das hat uns der Bürgermeister selber erzählt und Jetzt kann man sich vorstellen, wie das ist. Das heißt, kein Alarm zu haben oder zu hören, war an manchen Tagen schon die Ausnahme. Entsprechend, ja, erschöpft und müde und auch, ja, abgekämpft im wahrsten Sinne des Wortes, haben die Menschen auf mich gewirkt. Ich habe jetzt in den Tagen, und wir hatten viele Raketenalarme auch, keinen gesehen, der in Panik losgerannt ist und in einen Bunker gerannt ist, was vielleicht noch vor einiger Zeit auch öfter der Fall war. Aber, und das muss man auch sagen, ich war sehr, ja, wirklich berührt oder hatte gar nicht damit gerechnet, Blumenfelder und Schönes auch in der Stadt zu sehen. Also in der Stadt hat man Parks gesehen mit angelegten Blumen, man hat Gärtner gesehen, die sich darum kümmern, man hat den Reinigungsdienst gesehen, der die Gehwege sauber macht. Also scheinbar schon fast überraschend normale Dinge. Und das ist eben auch der Umgang der Menschen in der Ukraine damit, sogar in einer so, ja, bedrohten Stadt wie Kharkiv. Es soll trotz allem, trotz aller Hässlichkeit des Krieges noch schön sein. Das Leben soll noch weitergehen. Und auch das ist für viele Menschen, das habe ich so herausgehört in den Gesprächen, eine Art und Weise der Welt, aber auch den Streitkräften zu zeigen, hey, es macht Sinn, was wir hier irgendwie tun. Für dieses Leben hier, was wir hier aufrechterhalten, leisten wir diesen Dienst und kämpfen eben für die Ukraine.
Das waren die Eindrücke aus der Ukraine. Jetzt schauen wir mit Militäranalyst Gardin noch einmal genauer auf die einzelnen Frontabschnitte und darauf, was die Ukraine braucht.
Ein User namens Jürgen Schmidt schreibt auf YouTube: Die Ukraine muss doch eine waffentechnische Überlegenheit erreichen, weil sie an Manpower ja komplett im Hintertreffen ist und das kann sie nicht ausgleichen. Geben Sie Herrn Schmidt da recht?
Also zuallererst möchte ich noch unterstreichen, ich war auch in Kharkiv zur Zeit, wo anscheinend ihre Kollegin dort war, und 300 Meter von unserer Unterkunft entfernt ist eine von diesen Bomben eingeschlagen. Ich kann nur alles unterschreiben, was ihre Kollegin hier auch dargelegt hat. Also der Widerstandswille und einfach wie die Bevölkerung in Kharkiv mit dieser schlimmen Situation umgeht, ist wirklich bewundernswert. Ich glaube, nur das Wichtigste militärisch, also was man hier rausnehmen kann aus dieser Situation, ist eben, dass jetzt die Front an sich natürlich sehr wichtig ist in den kommenden Monaten, aber die Priorität, die ich sehe auf strategischer Ebene, ist verrückt mehr und mehr in die Städte. Vor allem geht es hier darum, die Luftverteidigung, die ukrainische Flug- und Raketenabwehr gut aufrechtzuerhalten, gut zu versorgen und zusätzliche Systeme zu bringen, also ins Land zu bringen und vor allem eben zusätzliche Raketen ins Land zu bringen, weil wenn das nicht der Fall ist und irgendwann einmal die ukrainische Flug- und Raketenabwehr zusammenbricht, könnten wir im Winter dann dennoch eine riesige Flüchtlingswelle in Europa haben, weil wenn einmal wirklich der Strom ausfällt und nur mehr 3-4 Stunden Strom am Tag ist, nur mehr 3-4 Stunden Wärme am Tag ist in einem ukrainischen Winter, dann wird das sehr prekär und dann werden natürlich Leute die Stadt Kharkiv auch verlassen. Also jetzt sind wir im Sommer, da schaut alles meistens positiver aus, aber ich möchte jetzt davor, also warnen davor, größere Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, wie die Stimmung im Moment ist. Um auf die Frage einzugehen, ja, natürlich, und das sehe ich auch jedes Mal, wenn ich dort bin. Hier wird sehr viel experimentiert, hier wird sehr viel getestet, verschiedenste neue Methoden eben angewandt, um durch qualitative neue Waffensysteme oder neue Methoden, also das System ist ja nur eine Seite, man braucht auch die richtige Taktik und das richtige Konzept, um das auf dem Gefechtsfeld anzuwenden, versucht die Ukraine hier selbstverständlich hier Vorteile zu erlangen. Die große Frage, die sich mir immer stellt, ist, wird das gut wirklich koordiniert auf ukrainischer Seite, ja? Weil die Technologie ist die eine Seite, also die Waffentechnologie, das neue Waffensystem, aber wird das gut koordiniert, kann das gut eingesetzt werden, ja? Und da gibt es manchmal Defizite auf dieser Seite, aber ja, der User hat hier vollkommen recht, man muss immer mehr auf die qualitative Seite schauen, weil nur dadurch eben letztendlich eine Theorie des Erfolgs für die Ukraine wirklich umgesetzt werden kann, weil es eben eine quantitative Überlegenheit auf russischer Seite gibt, zumindest in einzelnen Kategorien und auch nicht unendlich. Das muss man auch dazu sagen, weil die russische Seite auch ihre Schwächen hat.
Dann schauen wir auf eine Sache, und zwar die Radhaubitze von KNDS. Experten mögen sie können, andere kennen, andere lernen sie jetzt kennen im Zuge der Informationen über den Ukraine-Krieg. Das ist also ein neues Kriegsgerät, das im Einsatz ist und sie können uns oder im Einsatz sein soll, geliefert werden soll nächstes Jahr. Vielleicht können Sie uns mal erklären, was die Besonderheit ist und inwiefern das der Ukraine nutzen kann.
Also ich kenne das System jetzt nicht im Detail. Ich glaube, es hat eine höhere Feuerrate und kann vielleicht von weniger Personal bedient werden, soweit ich weiß. Was die Reichweite betrifft, das ist mir, weiß ich jetzt nicht. Aber ein allgemeiner Punkt, der vielleicht sehr wichtig ist, die ukrainischen Streitkräfte an sich und jeder Soldat, mit dem ich spreche in der Ukraine, ist kein Fan von Radfahrzeugen, gepanzerten Radfahrzeugen. Die Ukraine ist einfach nicht ein Einsatzgebiet, wo gepanzerte Radfahrzeuge wirklich gut einsetzbar sind, weil sie sehr leicht im Schlamm versinken, sehr leicht stecken bleiben. Die ukrainischen Streitkräfte haben ja, die Landstreitkräfte haben ja hier einiges an Erfahrung mit dieser Art von Fahrzeugen, auch die Nationalgarde und andere territoriale Verteidigungsverbände in der Ukraine. Und grundsätzlich wird immer ein Kettenfahrzeug bevorzugt. Das zweite Wichtige zu verstehen ist, weil oft die Geschwindigkeit hier bei Radfahrzeugen angepriesen wird. Es ist ein sehr statischer Krieg im Moment. Ja. Also Artillerie bewegt sich fast gar nicht auf dem Schlachtfeld. Artillerie feuert aus gut getarnten Stellungen. Artillerie macht nicht dieses Shoot and Scoot, wie es im Englischen heißt. Also feuert und dann wird sofort wieder untergezogen oder so. Das passiert teilweise. Also fahrt ein Geschütz 100 Meter raus und dann wieder zurück in die Deckung eben. Also 100 Meter raus, feuert 5, 6 Mal und dann zurück in die Deckung. Und natürlich fährt das Geschütz nicht auf einer Straße, sondern über das Feld im Gatsch, also im Matsch und so. Und da braucht es ein Kettenfahrzeug und nicht immer einen Radpanzer.
Und
Daher bin
das.
ich jetzt nicht so optimistisch, dass das das richtige System wäre für die Ukraine.
Also, dass das auch positive Seiten hat, weil es wendiger ist, schneller, mobiler, dass
Ist jetzt im
Sie
Moment
sehen das
nicht
skeptisch.
relevant. Ist nicht relevant im Moment.
Okay. Dann lassen Sie uns auf die Frontabschnitte schauen und beginnen wir mal bei Pokrowsk. Dort hat es auch heftige Kämpfe gegeben. Wie schätzen Sie die Lage dort ein?
Also der russische Schwerpunkt und wir waren in dieser Gegend vor einigen Tagen, ist klar in diesem Bereich, also die Stoßrichtung dort, wo man auch wirklich am meisten im Hintergrund hört, eben das Donnern der Geschütze, das operative Tempo eben von den einzelnen Operationen auf russischer Seite, also den russischen Angriffen. Also das ist sehr intensiv dort. Der Kampf, also ist hier am intensivsten, würde ich sagen, im Moment entlang der gesamten Frontlinie. Man sieht es auch, indem sehr viele Krankentransporte einem entgegenkommen. Wie gesagt, das Donnern eben der Geschütze ist kontinuierlich nahezu. Und ja, es werden Truppen in den Kampf geworfen, auf ukrainischer Seite rausgenommen auch wieder. Also es ist sehr viel Aktivität in diesem Sektor. Und es ist aber auch so, dass hier die Russen tatsächlich Gebietsgewinne fast täglich erzielen und hier langsam und stetig vorankommen. Ich sehe jetzt die Stadt Pokrowsk nicht unmittelbar noch in Gefahr, eingeschlossen zu werden, aber die Russen rücken näher und sie rücken vor allem auf eine sehr wichtige Verbindungsstraße, die ich oft sehr, also selbst in den letzten Jahren oft benutzt habe, zwischen Konstantinjewka, weiter im Osten und Pokrowsk. Mittlerweile sind sie auf wenige Kilometer an dieser wichtigen Verbindungsstraße eben dran, die Russen. Und wenn diese Verbindungsstraße wirklich gekappt wird, also im Moment gibt es eh keinen Nachschub, der über diese Straße verlaufen kann. Aber wenn die Russen eben so weit vorkommen, können sie andere wichtige Verbindungsstraßen unter Feuer nehmen. Und wird dann langsam ein wirklich systemisches Problem für die ukrainische Verteidigung östlich eben von Pokrowsk Richtung Konstantinjewka und Chasiv Jar eben im Donbass, also im östlicheren Donbass daher. Also beide Seiten sind sehr darauf fokussiert, eben in diesem Sektor hier also jetzt hier einzelne Erfolge beziehungsweise die Ukraine einen Verteidigungserfolg erzielen in den kommenden Wochen. Und hier sehe ich auch wirklich, dass das Tempo sehr stark zunehmen wird in den kommenden Wochen, weil die Russen sehr stark darauf setzen werden, eben weiter vorzustoßen.
Sie haben es angesprochen, Chasiv Yar und Bachmut. Vielleicht können wir in der Gegend gerade noch mal bleiben und auch hier noch mal Ihre Einschätzungen hören.
Ja, also die ukrainischen Streitkräfte hier leisten wirklich Großartiges. Die Situation ist sehr schwierig, eben dieser Häuserkampf. Die ukrainischen Truppen, die direkt in der Stadt sind, sind nur schwer zu versorgen. Auch an den Flanken ist es enorm schwierig, weil die Russen hier eine starke Artillerieüberlegenheit haben. Keine entscheidende Überlegenheit, wie gesagt, und das Verhältnis ändert sich. Aber hier zum Beispiel ist es so, dass teilweise Einheiten wirklich nur ausschließlich von Drohnen versorgt werden können, weil es zu gefährlich ist, Leute also einzuschleusen mit gepanzerten Fahrzeugen oder eben auch zu Fuß. Das heißt, eine Verwundeten-Evakuierung dort kann eine Stunde dauern, wenn das Wetter schlecht ist und die Drohnen zum Beispiel nicht fliegen können, weil es zu windig ist oder zu stark stürmt. Oder es kann bis zu 24 Stunden dauern, hier eine einzelne Person von der Frontlinie, die verwundet ist, zu evakuieren, was natürlich die Chancen reduziert, dass diese Person nicht schwere Verletzungen, also eine Amputation zum Beispiel, erleiden muss oder eben tatsächlich stirbt. Die Truppen an sich sind jetzt nicht so optimistisch, dass sie Chassifiar wirklich langfristig halten können. Ich glaube, man muss annehmen, dass diese Stadt früher oder spät in den kommenden Wochen, im Spätsommer, vielleicht im Herbst irgendwann einmal fallen wird, vielleicht früher, vielleicht später. Aber die Situation ist hier sehr prekär. Und auch in der Stadt, die südöstlich von Chassifiar ist, Toretzke, hier ist die Situation also auch so, dass die Russen hier Gebietsgewinne erzielen. Und man spürt auch, dass der Druck in diesem Sektor der Front stark am Ansteigen ist im Moment. Und ich glaube eben, der Hauptfokus der russischen Streitkräfte im Moment liegt eben zwischen den Städten Chassifyar und Pokrovsk, also in diesem gesamten Umfeld. Und das kann man auch tatsächlich hören, wie gesagt, durch die enorme Feuerentfaltung, aber eben auch eben die Spitäler sind teilweise voll mit Verwundeten und man sieht Verwundetentransporte auch und man spürt einfach auch, dass die Situation dort sehr angespannt ist. Aber, und das möchte ich unterstreichen, ein Worst-Case-Szenario, wie ich es vielleicht mir noch im Jänner, also im Januar vorgestellt habe, beziehungsweise im März, dass wirklich ein Teil der Front kollabiert, das schließe ich immer mehr und mehr aus. Aber die nächsten 4 Wochen, wie gesagt, werden sehr entscheidend sein, dass so ein Szenario tatsächlich nicht eintritt. Aber jeder Tag, der vergeht, minimiert die Chancen, dass so ein Szenario von einem teilweisen Kollaps der Frontlinie eben eintritt. Weil auch die russische Seite sehr erschöpft ist im Moment.
Ich möchte gleich mit Ihnen noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Krim gucken, aber vorher noch eine Frage von Fuet Ayutini über YouTube. Wie hoch sind Ihrer Meinung nach die Verluste auf beiden Seiten, bitte mit realistischeren Zahlen als von beiden Seiten offiziell angegeben?
Ja, also ich möchte jetzt da, wie gesagt, auch jetzt nicht zu sehr in die Details reingehen, was die Verluste betrifft. Ich möchte vielleicht sagen nur, dass auf beiden Seiten die Verlustziffern, die offiziell sind, natürlich viel zu hoch sind, aber dass auf beiden Seiten die Verluste signifikant sind und natürlich sind sie auf ukrainischer Seite niedriger als auf russischer Seite, aber die Ukraine kann das auch weniger verkraften. Ich bitte da wirklich um Verzeihung, weil meine Arbeit natürlich auch jetzt nicht nur im öffentlichen Raum stattfindet und ich da oft kompromittiert bin, da ich natürlich die Zahlen kenne, aber die kann ich natürlich jetzt nicht öffentlich hier kundtun, ne?
Dann schauen wir auf die Krim. Ein User fragt, mit welchen Gegenreaktionen wird das ukrainische Militär für die Angriffe auf die Krim rechnen müssen und wie sind sie darauf vorbereitet? Sind die Angriffe auf die Krim auch ein Ablenkungsmanöver? Dazu muss man noch mal dazu sagen, was passiert ist. Am Anfang der Woche gab es Angriffe auf die Krim. Dort sind 4 Zivilisten an einem Strand ums Leben gekommen. Was genau jetzt passiert ist, darüber gibt es auch unterschiedliche Interpretationen von russischer und ukrainischer Seite. Herr Gadi, wie sehen Sie die Situation dort?
Nun, ich glaube, die Krim wird weiterhin ein Schwerpunkt bleiben, eben von diesen ukrainischen Angriffen in die Tiefe. Hier geht es darum, eben wichtiges militärisches Gerät, also russisches Kriegsgerät, eben zu zerstören, langsam den Druck auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Natürlich ist die Krim von strategischer Signifikanz für Russland und hier würde natürlich es Sinn machen, dass die Ukraine einen Schwerpunkt setzt. Das Problem, das ich sehe, ist aber, dass diese ganze Kampagne nicht gut koordiniert ist, beziehungsweise dass hier einzelne Teilelemente der ukrainischen Streitkräfte und andere Institutionen innerhalb der Ukraine teilweise ihr eigenes Süppchen kochen. Ja? Das heißt also, Angriffe finden statt, immer wieder sehr medienwirksam, aber die Frage ist, was ist wirklich die militärische Signifikanz von diesen einzelnen Operationen? Sind die gut koordiniert? Und hier sehe ich schon oft die Gefahr, dass mit der limitierten Anzahl von Marschflugkörpern, von Raketen, die die Ukraine hat, beziehungsweise auch von Langstreckendrohnen und anderen Wirkmitteln, die sie in der Tiefe verwenden können, dass die oft teilweise für medial wirksame Angriffe vielleicht verschwendet werden, auch in der Tiefe Russlands und in anderen Abschnitten und nicht jetzt so stark zum Beispiel alles auf die Krim konzentriert, was vielleicht Sinn machen würde aus militärischer Sicht, um eben den Druck zu erhöhen. Und wie gesagt, meine große Frage hinter all dem ist immer, was ist genau die Theorie des Erfolges für die ukrainischen Streitkräfte, was diese Kampagne betrifft? Ja? Das ist mir manchmal nicht ganz klar.
Zur militärstrategischen Frage der Krim, welche Rolle spielt denn der potenzielle Einsatz der F-16 und schon vorbereitende Angriffe auch auf die russische Luftabwehr in diesem Zusammenhang?
Das ist natürlich ein Faktor, der hier erwähnenswert ist. Ich würde aber wirklich, und das kann ich nicht oft genug unterstreichen, und das geht auch aus Gesprächen dann hervor mit einzelnen Offizieren und anderen hohen Beamten eben aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Man muss hier wirklich sehr nüchtern darauf blicken, was diese F-16 erreichen können. Vor allem eben, wie gut die Ausbildung sein wird der ukrainischen Piloten, die natürlich sehr beschleunigt hier jetzt da ausgebildet werden. Was die Bewaffnung sein wird eben, und man darf nicht vergessen, dass das Kampfflugzeuge einer älteren Generation sind, die natürlich sehr gut bekämpft werden können von der integrierten russischen Flug- und Raketenabwehr. Also ich glaube nicht, dass sie die Antwort sein werden auf die russischen Gleitbomben zum Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass sie die Antwort sein werden jetzt da auf die fehlende Luftüberlegenheit oder vor allem begrenzte Luftüberlegenheit der ukrainischen Streitkräfte. Ich glaube nicht, dass das erlangt werden kann. Ich glaube, diese Kampfflugzeuge werden punktuell wichtig sein, um die strategische Luftkriegskampagne Russlands zu schwächen. Das heißt also einzelne Marschflugkörper abschießen, versuchen auch teilweise vielleicht einzelne russische Flugzeuge hier abzuschrecken. Aber letztendlich hat die russische Luftwaffe gute Mittel, um die F-16 zu bekämpfen. Die russischen Streitkräfte haben eine der besten integrierten Raketen- und Flugabwehrsystemen der Welt. Und hier gibt es auch keine großartige Schwäche noch, die bemerkbar ist. Und selbstverständlich ist es wichtig, hier die Flugabwehr zurückzudrängen, Systeme zu zerstören. Aber es wird keine Wunderwaffe sein, es wird jetzt da keine allgemeine Lösung darstellen. Und die größere Frage, es ist im Krieg immer alles mit Opportunitätskosten verbunden. Alles, was jetzt investiert wird in diese F-16, kann nicht benutzt werden für andere Systeme. Ja? Hier muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich das System, das notwendig wäre im Moment? Und sollte man nicht vielleicht an der Stelle zusätzliche Flugraketenabwehrsysteme auf ukrainischer Seite einsetzen? Beziehungsweise gibt es nicht andere Methoden eben, wo jetzt die Ressourcen eben gebunden sind für diese F-16 und können diese Flugzeuge auch wirklich langfristig einsatzbereit gehalten werden? Also hier gibt es sehr viele Fragen, wir müssen abwarten. Ich habe auch nicht eine konkrete Antwort, aber es wird mit Sicherheit keinen entscheidenden Vorteil der Ukraine bringen.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf die internationalen Rollenverteilungen gucken. Heute und morgen treffen sich in Brüssel die Spitzen der EU. Es geht um die Verteilung der höchsten EU-Posten nach der Europawahl. Aber auch der ukrainische Präsident Zelensky ist vor Ort und vereinbart wurde eine Sicherheitszusammenarbeit zwischen der Ukraine und der EU. Wie wichtig ist das für die Ukraine?
Ich glaube, das ist enorm wichtig, weil eben die kontinuierliche westliche Waffenunterstützung ein Schwerpunkt ist in diesen ganzen Anstrengungen natürlich. Ich möchte aber wiederum unterstreichen, dass in den nächsten Monaten das vielleicht wichtigste Element sein wird, inwiefern die ukrainische Flug- und Raketenabwehr gestärkt werden kann, um zu verhindern, dass die russischen Streitkräfte eben zusätzliche Kraftwerke zerstören, zusätzlich dem Stromnetz eben der gesamten Energieinfrastruktur in der Ukraine Schaden zufügen, weil ich sehe wirklich ein Szenario in den kommenden Monaten, vor allem im Winter, wo er auf ukrainischer Seite es möglicherweise vielleicht 3 bis 4 Stunden, vielleicht sogar weniger Strom gibt pro Tag. Und ich habe große Befürchtungen, dass wir vielleicht eine neue Flüchtlingswelle eben im Winter 2024, 2025 sehen. Und daher muss alles getan werden, dass eben zusätzliche Flugabwehrraketen und Raketenabwehrsysteme in die Ukraine gebracht werden, dass hier ein guter Plan entsteht, in Kollaboration natürlich mit westlichen Partnern oder anderen Partnern eben der Ukraine, hier das zu verhindern. Der Krieg wird nicht gewonnen oder entschieden werden, ob jetzt der 10 zusätzliche Quadratkilometer im Donbass von der russischen Seite erobert werden. Es ist natürlich ein Abnutzungskrieg, das heißt also Gebietsgewinne sind sowieso sekundär im Moment. Die russische Seite fährt hier eine klare Abnutzungsstrategie, versucht die ukrainischen Streitkräfte abzunutzen. Ja, also das möchte ich auch sagen. Also man darf nicht sagen, dass diese jetzige russische Offensive gescheitert ist, wenn man nicht genau weiß, wie groß die Verluste auf ukrainischer Seite sind, beziehungsweise auf russischer Seite. Das ist ja alles immer im Verhältnis zueinander zu sehen. Aber natürlich jetzt auf der großen politischen, militärisch-strategischen Ebene sehe ich jetzt immer mehr den Fokus eben auf dieser Ebene zu verhindern, dass es eben zu einem zusätzlichen Exodus kommt von ukrainischen Ukrainerinnen und Ukrainern in den kommenden Monaten, weil die Frontlage an sich relativ stabil ist. Ja, es wird Gebietsverluste geben, es wird wahrscheinlich Frontverkürzungen geben und so weiter, aber ich sehe im Moment immer mehr die Chancen steigen, dass es eben nicht zu einem Frontkollaps kommt. Und daher, ja, alles, was auf dieser Ebene getan werden kann, selbstverständlich ist zu begrüßen.
Dazu kommt ja noch was anderes. Selenskyj hat in Brüssel weitere bilaterale Abkommen unterzeichnet mit Estland und Litauen. Das geht zurück auf einen Beschluss der Staats- und Regierungschefs der NATO bei ihrem Gipfeltreffen in Vilnius schon vergangenes Jahr. Und da hat man vereinbart, dass einzelne Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen abschließen, um die Sicherheit der Ukraine langfristig zu gewährleisten. Aktuell umfasst die NATO alleine 32 Mitgliedstaaten und von diesen haben schon 17 Länder, hierzu zählen die USA und Kanada, bilaterale Abkommen mit der Ukraine abgeschlossen und jetzt eben auch Estland und Litauen. Herr Gadi, zum Abschluss die Frage vor dem Hintergrund der bevorstehenden US-Wahlen und einer drohenden Abkehr amerikanischer Unterstützung für die Ukraine. Wie wichtig sind solche bilateralen Abkommen?
Natürlich sind sie enorm wichtig und natürlich wird auch immer wieder gefragt, wenn man in der Ukraine ist, wie schaut das aus mit dem amerikanischen Wahlkampf, wer wird gewinnen, wie schaut das Jahr 2025 aus? Und das sind natürlich berechtigte Fragen. Ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall, und wir, damit meine ich Europa, sollten uns auf jeden Fall darauf einstellen, eben, dass wir die Ukraine, wenn es auch sein muss, unilateral weiterhin militärisch, wirtschaftlich und in jeglicher anderer Form unterstützen. Im Moment ist die amerikanische Militärhilfe unabdingbar. Es gibt keine Alternative und hier hat Europa teilweise natürlich auch die Zeit nicht gut genutzt in den letzten Monaten und Jahren. Hier hätte viel mehr getan werden können. Aber letztendlich wird der Krieg in der Ukraine nicht entschieden werden, ob ein Präsident Biden oder Trump im Weißen Haus sitzen wird. Vielmehr geht es darum, inwiefern die Europäer signalisieren eben, dass sie gewillt sind, hier weitere militärische Unterstützung, wenn es sein muss, auch über längeren Zeitraum zu gewährleisten der Ukraine, unabhängig von dem, was die Vereinigten Staaten tun. Einfach, weil nur dadurch eben, glaube ich, ein günstiges Abschreckungspotenzial entstehen kann, von Europa ausgehend, um zukünftige Aggressionen des Kremls eben abzuschrecken. Also ich glaube, wir sollten nicht Zeit damit verbringen, zu sehr nach Washington zu sehen als Europäer, sondern vielmehr darauf zu achten, eben, was wir selbst leisten können, inwiefern wir wirklich unsere Produktionskapazitäten, was Munition betrifft, was Waffensysteme, einzelne Waffensysteme betrifft, nach oben schrauben und eben wirklich langfristig hier zu planen und zu denken. Und ja, diese bilateralen Abkommen sind natürlich wichtig. Es gibt aber auch kein einziges Abkommen, was eine tatsächliche Beistandspflicht hier hätte. Das heißt also, das sind im Moment alles Lippenbekenntnisse und man muss natürlich einiges mehr tun, eben um eben den Russen, den russischen Streitkräften, dem Kreml zu signalisieren, eben, dass eben Europa hier gewillt ist, langfristig eben die Ukraine militärisch zu unterstützen, weil nach meinen Berechnungen, ich habe mit einem Kollegen vor kurzem eine Studie eben für einen Kunden beendet und abgeschlossen und eine unserer Conclusio ist aus dieser Studie eben, dass im Jahr 2026, aber schon teilweise 2025, auch die russische Rüstungsindustrie teilweise zu straucheln anfängt, vor allem im Bereich der gepanzerten Fahrzeuge und gepanzerte Fahrzeuge sind nach wie vor natürlich enorm wichtig in diesem Krieg und dass die russischen Streitkräfte hier die Verluste langfristig, die sie allein in der Ukraine, vor allem im Bereich Artillerie und andere gepanzerte Fahrzeuge nicht ausgleichen können in dem Rahmen, wie sie jetzt erleiden in der Ukraine.
Soweit die Analyse. Einen Kollaps der Front hält Franz-Stefan Gadi also für unwahrscheinlich. Die Ukraine testet viel aus, experimentiert mit neuen Waffensystemen und Methoden. Aber es gibt wohl auch Probleme bei der Koordination. Das zeigt sich auch auf der Krim, sagt unser Experte. Wo genau was passiert entlang der Front, das zeigen wir euch jede Woche mit aktuellen, verifizierten Bildern und Karten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Am Donnerstag 19.30 Uhr unser Ukraine-Update auf YouTube und ZDF heute. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.